Sie hören das Westend-Radio-Spezial Wohlstand und sein Preis. Eine Radiosendung im Rahmen des Westend-Jahresthemas Neben uns die Sintflut, wie wir auf Kosten anderer leben. Sendeverantwortung und Moderation Windy Jakob.
Neben uns die Sintflut lautet das Westend-Jahresthema 2021. Der Titel ist angelehnt an das vom Soziologen Stefan Lessenich 2016 veröffentlichte Buch Neben uns die Sintflut, wie wir auf Kosten anderer leben. Die Kulturwerkstatt Westend wird mit ihrer Projektarbeit den Komplex der Externalisierung aus unterschiedlichen Blickwinkeln angehen. Wer bezahlt unseren Wohlstand, ist eine der Fragestellungen. Auch das Westernradio-Spezial nähert sich in einigen Sendungen den Themen Wohlstand, Eigenverantwortlichkeit und Nachhaltigkeit. Den Anfang hier machen Astrid Müller und Marc Birra hier als meine ersten Studiogäste. Sie haben aus dem Thema Neben uns die Sintflut eine Theaterproduktion mit dem Titel Genuss pur entwickelt. Und darüber werden wir sprechen. Sendeverantwortlich begrüßt Sie hier Windy Jakob.
La petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de martien terrien. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Il faut les voir foncer libres comme l'air, heureux comme des goélands. Ils ont l'air épanouis, un casque sur la tête et à leurs mains des gants. Ils font tous sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses au temps, autant coûtant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui sont en moto, bien qu'il y ait les filles en moto, mais sous leur cuir, on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque, on peut pas deviner si c'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Rends mal ton sourire de vôtre, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Rends mal ton sourire de vôtre, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles et à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles et à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers, virgule. Quand les filles se maquillent dans les rétroviseurs, moi j'ai même pas peur qu'elles oublient de freiner les routiers du haut de leur cabine, les traitent de femmes au volant. Mais en secret, ils aimeraient bien les emmener. Amoureux des sirènes, les ambulanciers sont les marins des départementales. Salauds de séducteurs, ils ont une infirmière dans chaque hôpital. Ils collectionnent les filles, ils multiplient les aventures. Et leur spécialité, c'est l'amour en voiture. Sais-tu qu'il y a des infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Pour un lumbago, Nougaro ou alors Django, une jambe cassée, ACDC et c'est soigné. Dans les embouteillages, tu penses autant que temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L.
Na, das war ja schon mal ein schwungvoller Anfang und wir haben auch hier jemanden, der das hier auch gleich übersetzen kann. Aber erstmal begrüße ich meine Gäste, das ist Astrid Müller.
Hallo Windy.
Theaterregisseurin und Marc Birra, Zauntüffler.
Guten Tag.
Guten Tag. Ja, oder fangen wir es mal so. Marc war ja im März hier und da hat er das Projekt vorgestellt, Alles Lüge, was das West End Theater im letzten Jahr gemacht hat. Aber jetzt seid ihr wieder vereint hier zusammen, hier in der Sendung. Und, aber wir müssen sagen, wir zeichnen die ganze Geschichte eine Woche vor Ausstrahlung auf. Das ist wichtig, falls noch Veränderungen eintreten. Das weiß man ja heutzutage nicht. Ne?
Nee, das weiß man nicht so genau, weil wie das alles hier enden wird. Aber wir sind guter Dinge.
Mhm. Marc, was haben wir da gerade gehört?
Wir haben gehört Les Embouteillages, was so viel wie die Stau auf Französisch heißt, von Saint-Severino. Und das ist ein lustiges Chanson, wie das in Frankreich so Usus ist und wo er über die verschiedenen Menschen erzählt, die man beobachtet, wenn man im Auto sitzt und nichts geht weiter. Mhm. Und man kann da schön fantasieren.
Ja, jetzt kann man sie ja nur teilweise sehen, ne? Weil sie maskiert sind.
Na, die Fahrer sind ja meistens, die Leute, die am Steuer sitzen, die sind ja meistens nicht maskiert.
Ja, das muss auch sein, damit sie geblitzt werden können,
falls es mal sein
sollte. Gut, aber wir wollen über das West-End-Jahresthema reden, neben uns die Sintflut, und auch über das Projekt, was ihr daraus abgeleitet habt, euer Theaterprojekt. Machen wir, vielleicht hören wir erstmal ein Stück von Astrid. Ich zeige mal diese CD, also da war ich ziemlich begeistert. Bridges Kammerorchester, gibt es da ein paar Worte zu sagen?
Ja, wenige. Habe ich von meiner Schwester geschenkt gekriegt, die in einem Sinfonieorchester spielt, seit ewigen Zeiten. Und ich kannte das nicht, aber sie hat mir das geschickt und hat gesagt, das passt doch gut zu dir und dem, was du immer so machst. Das ist ein Multikulti-Orchester aus Geflüchteten, Nicht-Geflüchteten, ist schon angesiedelt also es sind überwiegend ausgebildete Musiker, aber in unterschiedlichen Instrumenten, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Tonleitern. Und die versuchen einen Dialog in ihren verschiedenen Musiksystemen. Das fand ich sehr sympathisch und auch gut zu hören. Und dieses erste Stück heißt Silk Road. Thank you.
auch das wieder ungewöhnliche Klänge hier im Westernradio Spezial. Ein zusammengewürfeltes Orchester.
Es gibt auch einen Chor, das Ganze ist in Frankfurt, von einem Musikprojekt, was da stattfindet.
Ja, sehr schöne Produktion. Ja, wir kommen zum eigentlichen Thema, das Westend-Jahresthema. Also angelehnt ist der Name neben uns, die Sintflut, ja an dieses Buch von dem Soziologen Stefan Lessenig, Wie wir auf Kosten anderer leben. Habt ihr euch dann erstmal mit dem Buch beschäftigt?
Ja, wir haben das Buch gelesen und entsprechend lange diskutiert, wie das bei uns Usus ist. Astrid und ich haben debattiert.
Leider ohne Theatergruppe diesmal.
Ohne Theatergruppe leider. Normalerweise machen wir das eher in der großen Runde, wenn alle das Buch gelesen haben, was nicht immer der Fall ist. Aber in dem Fall, das war ja der Auslöser für das Projekt, ne? Projekttitel und etc. Und natürlich ein sehr spannendes Buch, wo ich das Gefühl hatte, okay, das weiß ich alles schon, aber die Thematik dieser Externalisierung aufzugreifen, ist sicherlich sinnvoll. Ich fand, für meinen Teil, war ich sehr böse auf Lessenig, weil ich finde, es enthält auch so eine, also der größte Teil des Buches ist für mich gespickt mit Schuldzuweisungen. Und die nehme ich nicht an. Also ich lehne jegliche Art von dieser Schuldzuweisung, weil ich finde, das ist eine machiavellische Art, Täter und Opfer hier zu benennen. Und habe auch mit Astrid Lange diskutiert und auch damit argumentiert, dass ich finde, es ist zufällig so, nicht zufällig, das ist falsch, es ist so, dass wir die bösen Westler und der böse Norden, wir haben frühzeitig angefangen, den Rest der Welt zu versklaven und auszubeuten und etc. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass an einigen Eckpunkten der Geschichte, wenn die Chinesen zum Beispiel, als sie denn den Pulver erfunden haben, wenn sie entschieden hätten, das zu nutzen, was sie nicht getan haben, hätte sich vielleicht die ganze Weltentwicklung anders dargestellt. Ich bin auch davon überzeugt, dass wenn diese Entwicklung woanders gestartet wäre, sie hätte genauso ihren Lauf genommen. Also das heißt, ich meine damit, guckt euch, was in China passiert, guckt euch, was in Indien passiert. Ich behaupte, da sind genauso böse Kapitalisten und mich stört in so einem Buch, dass die Machtfrage überhaupt keine Rolle spielt, weil darum geht das immer wieder nur, in meinen Augen.
Astrid, guckt schon. Ja, da hat, also genau über diesen Punkt, wir hatten stark diskutiert über den Begriff des Wir, über diese Verantwortung, also Schuld oder Verantwortung, wo ich gesagt habe, und dennoch, es ist eben so, dass der globale Norden im Schnitt den globalen Süden ausgebeutet hat und es fröhlich weiter tut und behauptet, wir haben gute CO2-Werte und sonst was, weil wir unseren ganzen Müll in andere Länder exportieren, wo die dann die Probleme haben und wir mit dem Finger auch noch auf die zeigen. Ist Fakt und ich würde da Marc absolut zustimmen, das hätte an einem anderen Punkt dieser Erde genauso funktionieren können und es funktioniert ja leider auch weiterhin so. Deswegen haben wir gesagt, diese Schuldzuweisung, für wen ist so ein Buch geschrieben? Frage. Was ich toll fand an dem Buch war die Fülle an Beispielen. Das war wirklich, also wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, erfährt wahnsinnig viele konkrete Beispiele. Für mich interessant war dieses Modell von dem Dogland, also wo jemand geguckt hat, wie viel wird in, das war Amerika, glaube ich, pro Kopf ausgegeben für einen Hund, also für Hunde, die wir halten. Und da kommt dieser Staat, wenn man Dogland als einen Staat sehen würde, also noch lange, 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 lange vor den armen Ländern dieser Erde. Also, da hat er sehr viele Beispiele und dann kommt es in der Tat wirklich, es kommt immer mit einer Moral. Da habe ich nicht so ein Problem mit, weil ich denke, ich muss das so nicht sehen. Ich kann aber trotzdem mal sagen, was tue ich oder wo stehe ich, weil die viele Dinge sind mir sonst zu groß zu denken. Und das nicht über Macht und Kapital und sonst was in diesem Buch gesprochen wird, ist nicht ganz richtig, finde ich. Aber er legt da keinen Schwerpunkt drauf. Da gibt es andere Autoren, Autorinnen, ich denke, die gehen das noch umfassender an. Ich glaube, seine Leistung sind die vielen Beispiele. So, und den Titel, den mag ich nicht, weil neben uns die Sinnflut ist, eröffnet bei mir erstmal das Feld Richtung biblische Geschichte. Das ist auch ein sehr, sehr benutzter Titel. Und zuerst ist sie vor uns, hinter uns, neben uns. Da habe ich gedacht, okay, für wen hat er das Buch gemacht? Weil Menschen, die sich moralisch empören wollen, die können damit einstimmen. Und ich mag lieber die Bücher, die so konkrete, bei mir was auslösen können, dass ich eine Handlung verändere oder eine Möglichkeit aufzeigen, wo können Gruppen wirklich konkret was tun. Und das ist da nicht das Ziel des Buches, glaube ich.
Mhm. Aber ihr seid denn noch zusammengefunden, du und Marc, ne?
Ja, wir finden immer wieder zusammen. Naja. Aber diese Diskussion ist immer der Kern der Geschichte im Grunde. Dadurch entsteht das Projekt, finde ich.
Ja, und das ist immer gut, also wenn mehr Menschen zusammen diskutieren, das konnten wir diesmal aus Gründen dieser, wir können uns nicht treffen mit den anderen, nicht in dem Umfang tun, wie wir das sonst tun, was man dem Projekt auch ganz klar anmerkt und was uns beide nicht so glücklich macht, weil ich glaube, an dieser Stelle unterscheiden wir uns als Theaterprojekt oft von anderer Theaterarbeit und das war diesmal einfach nicht so möglich, das ist schade.
Ist daraus eine besondere Verantwortung erwachsen? Ihr musstet ja praktisch wie die anderen so ein bisschen mitdenken, kann ich das so sehen?
Ja, nein, doch. Also wir haben natürlich den Material zur Verfügung gestellt, wir haben auch Videokonferenzen gemacht und das Thema besprochen, wir haben ganz zu Anfang mit ihnen gesprochen, da durfte man sich gerade mal eben noch einmal treffen, aber wir haben eigentlich Verantwortung abgegeben. Zwar ziemlich viel und ganz anders als sonst.
Wir hatten dieses Interview von Lesse nicht, was das Westend auch zur Verfügung gestellt. Das haben wir auch an den Teilnehmer weitergegeben.
Genau.
Damit sich so ein Bild machen, ein bisschen genauer.
Ja, aber die Verantwortung haben wir eigentlich diesmal sehr an die Akteure gegeben, denn die haben alleine gearbeitet. So, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Also die mussten mehr Verantwortung übernehmen für das, womit sie auf der Bühne stehen als sonst, aber in dieser gemeinschaftlichen Diskussion waren wir einfach die immer nur Material geschickt haben.
Mhm. Ja, und über das Projekt sprechen wir, also über das, was dabei rauskommt, nämlich am, wir hoffen, 12. Juni.
Genau, da sind wir ganz fest überzeugt von.
Wir schaffen das, genau, da wird das Ganze nämlich aufgeführt, aber gemacht, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier bis 21 Uhr, ich will erstmal ein Stück Musik. Sie hören nach wie vor das Westend-Radio Spezial und hier meine beiden Studiogäste Astrid Müller und Marc Pirat. Und Marc, das klang für mich so ein bisschen afrikanisch, das ist ein weites Feld, ne?
Ja, das ist schon richtig. Das war ein Stück von Mamadou Diabaté, der so ein Malier ist, ein Kora-Spieler aus familiärer Tradition. Man ist da Griot von, ne, von Vater bis, das wird übergeben, also weitergegeben an dem Sohn und so weiter. Das Stück heißt Kita Jelly und das ist ja, eine Musik, die mich sehr berührt. Ich finde auch, was da im Mali zurzeit passiert, ganz erschreckend und ich mag diese Kultur und ich finde die Musik einfach sehr lebhaft und schön.
Ja. Mhm. Ja, wir steigen jetzt ins Thema ein, nämlich euer Theaterprojekt. Also ihr habt das erstmal praktisch theoretisch durchgegangen, das Ganze, und dann habt ihr gesagt, wir werden zu diesem Westend-Jahresthema ein Theaterstück machen.
Ja, haben wir gesagt. Und parallel dazu passierte ja noch verschiedenes andere außerhalb dieser, sag ich mal, gestellten Aufgabe, dieses Thema irgendwie zu fassen, gab es ja noch die Corona-Geschichte. Also die Menschen, mit denen wir sonst eng zusammenarbeiten, körperlich arbeiten und so weiter, befanden sich ja auch irgendwie alle in bestimmten Zwangslagen. Etwas hat gefehlt, die Gruppe hat gefehlt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, Gott, was kann man den Leuten denn jetzt sowas zumuten? Klar, wenn ich intellektuell da rangehe und mich beschäftige damit, dann weiß ich, die Corona-Krise, in Anführungszeichen Krise, macht sehr vieles deutlich, was vorher gesellschaftlich schon ein Problem war. Und das könnte man sehr wohl jetzt diskutieren. Aber schaffen die Leute das jetzt auch? Die arbeiten in ihrer Freizeit in diesem Theaterprojekt. Die suchen da auch Genuss und Freude. Vor allem suchen sie Genuss und Freude. Zum Glück haben sie auch oft Genuss dran, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Aber packen die das jetzt? Und da haben wir so ein bisschen beim Rumfühlen gemerkt, dass das ganz schön schwierig wird. So, und haben für uns selbst gesagt, wir brauchen eigentlich einen anderen Zugang. Was ist denn, wenn man das Thema umdrehen würde? Also wer finanziert unseren Wohlstand? Wir haben dieses Schuldgefühl. Was tun wir da? Wir beuten aus. Können wir nicht sagen, es gibt ja so viele, die das einfach auch gar nicht in diesem Maße tun, sondern wo ist denn, wenn wir jetzt nicht ausbeuten würden, gibt es dann trotzdem für uns einen Genuss oder heißt das alles dann nur noch Verzicht? Muss es Verzicht heißen?
Genau, und das, also eigentlich, was da an diesem Konzept vom Verzicht störend ist, ist letztendlich, es gibt so eine falsche Annahme. Verzicht in der Definition heißt nicht in Anspruchnahme von etwas, was mir zusteht. Und wenn ich dann kurz überlege, dann muss ich sagen, ein SUV steht mir nicht zu. Es steht niemandem auf diesem Planet zu. Das müsste man sagen. Und die Alukapsel, die zum Beispiel Lessenich in seinem Buch zitiert, ne, oder als Beispiel nimmt, die stehen auch niemandem zu. Und deswegen ist es auch kein Verzicht im Grunde. Ne? Aber dieses Wort wurde natürlich mit einem bestimmten Hintergrund oder Absicht auch in der Öffentlichkeit benutzt. Ich möchte fast sagen, um das zu verteufeln, dass wir jetzt hier ein bisschen bremsen sollen. Und letztendlich ist das, natürlich hat Lesse nicht vollkommen recht, dass wir uns hier benehmen, als ob uns das alles gehören würde, mit welchem Recht? Das muss man ihnen recht geben, das ist wirklich so, dass es absolut keine Begründung dafür gibt. Und wenn alle das haben wollen, dann wird es nicht klappen. Also ich sage immer gern, nicht mal ein Fahrrad können sich 7 Milliarden Menschen leisten. Und das fängt auch noch vorher an. Ich meine, nicht mal alle 2 Tage duschen können wir tun, ne, mit 7 Milliarden Menschen. Also müssen wir ganz anders mit den ganzen Ressourcen umgehen. Das ist ja das Ding.
Und da haben wir uns dann einfach auch nochmal mit anderen Autorinnen und Autoren zu diesem Thema beschäftigt. Und was bei mir sehr hängen geblieben ist, wo ich gedacht habe, ja, da können wir was draus machen fürs Theater, ist, es gab 1987 jemanden, der ein Nobelpreis gekriegt hat, einen Ökonomie-Nobelpreis, Robert Solow. Und der sagt sowas, das muss ich jetzt, glaube ich, zitieren, das kann ich nicht auswendig. Also er meint, nein doch, so ungefähr, solange es einfach ist, natürliche Ressourcen durch andere Faktoren zu ersetzen, also durch so eine grüne Technik oder durch irgendeine Impfung von Wolken oder sonst was, dann gibt es eigentlich kein Problem auf dieser Erde. Und die Welt kann praktisch ohne natürliche Ressourcen auskommen. Und deswegen ist eine Erschöpfung nur so ein Ergebnis von der Entwicklung, aber das ist doch keine Katastrophe. So, und da habe ich so gedacht, okay, alles klar, wo setzen wir jetzt an? Wir setzen an der Stelle an, wo Menschen Genuss finden in Dingen. Also wir reden nicht von Verzicht, sondern wir sprechen davon, was tut uns gut, was beutet möglichst niemanden aus. Und es geht bei uns dann so weit, dass wir gesagt haben, auch das Bühnenbild, auch alles. Wir nehmen den gesamten Nachhaltigkeitsgedanken einfach mal 100% ernst. Also das Theater tut das immer, weil es wenig Geld hat. Wer wenig Geld hat, muss diesen Gedanken der Nachhaltigkeit sowieso ernster nehmen. Das ist im Schnitt so. Und haben uns da auf die Suche gemacht nach Ideen mit den Projektteilnehmern. Und die haben entweder gesagt, wir machen nur etwas, was uns selbst Genuss bereitet. Also es gab jemand, der gesagt hat, ich mag tanzen. Ich bin kein ausgebildeter Tänzer, aber vielleicht gibt es jemand, der mir das beibringen kann. Also ich kann was lernen und ich will tanzen. Und andere haben gesagt, nee, wir wollen uns genau mit diesem Nachhaltigkeitsthema auseinandersetzen. Wir wollen dazu was machen. Also das war diesmal sehr heterogen und so sind wir das Ganze angegangen. Und deswegen ist, glaube ich, das Ergebnis auch ein sehr vielfältiges.
Hat das auch was mit euch gemacht? Seid ihr jetzt nachhaltiger?
Also sag mal so, ich glaube, dass ich mich schon ewig drum bemühe, so zu sein. Und wenn ich mit dem Auto wohin juckle, überlege ich vorher sehr gut, was ich alles miteinander verbinden kann und ob es denn jetzt wirklich sein muss. Aber es ist mal wieder bewusster oder es ist in der Konsequenz des Handelns wieder viel, viel näher dran. Es wird aber allerdings auch gerade in allen möglichen Medien geschoben und geschoben und geschoben. Es ist gerade ein Wind, der in die richtige Richtung pustet, aus meiner Sicht, die richtige Richtung.
Siehst du das auch so, Marc?
Oh, ich wäre da etwas vorsichtiger. Für mich
womit? Hat's, mit dem Wind?
Nee, ob das die richtige Richtung ist, den Leuten weiß zu machen, dass sie für alles verantwortlich sind. Also da sind wir wieder beim Thema vom Anfang, dass ich das nicht so sehe, weil ich glaube, der Rentner in Ostdeutschland, der mit 700 Euro auskommen muss, den kann man ja nicht viel vormachen und auch nicht viel zwingen zu irgendwas. Also man hat gesehen, was in Frankreich passiert ist, zum Beispiel mit den Gelbwesten. Diese Gelbwesten-Protesten sind entstanden, weil man fand, dass Diesel zu verteufeln ist und dass man das Liter Öl unbedingt eine Steuer aufdrücken müsste. So, für Leute, die aber darauf angewiesen sind, diesen Diesel zu kaufen, um zur Arbeit zu fahren, und so wie diese Gesellschaft ausgelegt ist, sind sie darauf angewiesen. Das ist keine Lösung. Und denen zu sagen, ihr müsst euren Diesel sparen, ihr müsst euren Diesel verkaufen und ein tolles Elektroauto kaufen, weil die sauber sind, das wird nicht funktionieren. So, ne? Und also da gibt es immer zwei Seiten. Und an der Stelle bin ich schnell etwas aufgeregt, weil ich finde das nicht richtig.
Aber das ist doch wieder die moralische Seite, Marc.
Die moralische Seite ist insofern falsch, weil niemand von uns die Gesellschaft so auslegen wollte, wie sie da ausgelegt wurde. Also es wird permanent uns eingetrichtert, das ist die Richtung. Wenn du etwas werden willst, musst du ein Eigenheim entweder bauen oder kaufen können. Das ist das Ziel. Und du musst auch ein Auto haben, sonst bist du ein gar nichts. Na, du musst, also deine soziale Bedeutung wird darauf aufgebaut, auf diese Dinge. Das wird hier eingetrichtert und das wird unter dem Vorwand des Wachstums, was immer weitergehen muss, das wird hier praktisch als Ziel.
Aber das meinte ich mit dem Windmark, wenn jetzt mal nichts eingetrichtert wird, sondern beziehungsweise in eine andere Richtung getrichtert, wenn man das schon so nennen möchte, dann ist das vielleicht der Sache zuträglich, dachte ich mal so. Also was Marc ja auch anspricht, geht ja um Steuerung. Also wir können die Welt nicht retten, indem wir vielleicht 3,50 Euro weniger für dies oder das ausgeben, weil es nicht okay ist. Da müssen natürlich politisch Gesetze geschaffen werden und da muss reglementiert werden, ganz klar.
Genau, ja. Das sagen ja auch einige denn zu dem Buch, ne? Das ist alles ganz und schön, Lieferkettengesetz und ja, ich habe ein Smartphone und wo kommt es her? Aber manche Menschen sagen auch, ja, dass es auch vielleicht von außen gesteuert werden müsste, so ein bisschen die
von der Politik meinst du mit außen? Das sehe ich jetzt nicht als außen, sondern als innen.
Das ist nicht außen. Ne?
Also und würde sagen, ja.
Ich würde gerne ein Beispiel erzählen. Wir hatten uns mit Astrid auch die Tage darüber unterhalten. Es gab in den 70er Jahren ein paar mutigen Frauen in Fordwerk in England, die gestreikt haben. Und die gesagt haben, wir wollen hier ordentlich bezahlt werden. Und wir werden hier nur deswegen schlechter bezahlt, weil wir Frauen sind. So, und diese Frauen sind in den Kampf gezogen. Und es passierte nichts und dreimal nichts, bis irgendwann es zu bunt wurde und der Verantwortlichen aus Ford USA eingeflogen kam in England, um das alles zu regeln. Setzte dann die Regierung ordentlich unter Druck und siehe da, damals war aber die Arbeitsministerin eine Dame. Und diese Dame hat hinter den Frauen gestanden und durchgesetzt, dass diese Frauen 92% der männliche Auszahlung bekam. Also er hat es nur deswegen funktioniert, weil die Politik dahinter gestanden hat. Das ist ein ganz eindeutiger Punkt und der zeigt sich immer wieder.
Und auch ein positives Beispiel.
Schönes Beispiel, finde ich. Hm.
Ja, das ist ja eine interessante Diskussion. Jetzt haben wir über das Projekt gesprochen, Genuss pur. Jetzt haben wir über das pur noch nicht gesprochen. Was bedeutet denn das pur?
Also für mich ist es der Genuss, den ich haben kann, ohne dass ich andere ausbeute, übers Ohr haue, reinlege und so weiter. Und man kommt da, wir hatten am Anfang Möhrchen als Bild, was das Ganze für uns symbolisiert. Das ist immer schön, man hat am Anfang so eine Idee, was ist es denn für ein Bild? Und jetzt spielen da Möhrchen auch immer noch eine Rolle, aber pur ist für mich im Sinne von einfach, rein, ohne viel Schnickschnack.
Das ist ja fast schon eine Achtsamkeitsübung. Wenn du eine Möhre schälst und nur ein Stück isst und das ganz bewusst machst, dann ist das was ganz, dann ist es ganz viel.
Ja, bei uns geschieht das eher lustvoll mit reinbeißen und das ist auch ganz schön.
Na gut.
Wenn die Möhre gut schmeckt.
Das ist richtig. Es ist ja auch so, dass ihr habt das ja früher alleine gemacht, jetzt habt ihr aber auch noch Tanzpädagoginnen dazu geholt, Maskenbauerinnen. Mhm. Darüber sprechen wir auch gleich, wenn wir das nächste Musikstück gehört haben. Astrid, von diesem British Kammerorchester hören wir jetzt noch ein Stück. Das letzte, warum gerade dieses?
Das hat mir gut gefallen, ganz einfach. Da gehe ich auch jetzt nach Genuss und Freude. Das Stück heißt Sun und das soll heißen Buche und es bezieht sich wohl auf einen Buchenhocker, der mit vielen kleinen Mosaiken besetzt ist. Und so wie diese Mosaikteilchen sich zusammensetzen, so setzt sich diese Musik zusammen.
Thank you.
Wunderbare Musik hier im Westernradio Spezial. Wir kommen jetzt zum nächsten Gesprächsblock. Ja, vorweg darf ich aber mal sagen, wir hoffen alle, dass das hier indoormäßig aufgeführt werden kann.
Ja, das ganz eindeutig. Es sieht ja im Moment ganz gut aus.
Mhm. Aber jetzt mal eine Frage. Hättest du das nicht gleich konzipieren können für eine Outdoor-Veranstaltung? Weil eigentlich bist du ja Meisterin. Du hast also die meisten Theaterveranstaltungen, sehr, sehr viele, auch hier im Rahmen des Westerntheaters draußen gemacht.
Mhm. Wir haben am Anfang Plan A, B und C verfolgt. Plan A war die Halle, Plan B war draußen und Plan C war eine filmische Dokumentation, die unter Umständen, wenn gar nichts möglich gewesen wäre, was am Anfang ja so aussah, könnte die für sich stehen und könnte dann vielleicht später auf einer schönen grünen Wiese mit einer großen Leinwand und einem realen Publikum gezeigt werden. Das war relativ viel zu tun und wir haben dann im Laufe der Zeit uns von diesem Outdoor-Gedanken diesmal verabschiedet. Zum einen ist es so, wir wissen ganz genau, was es heißt. Wir haben es hier im Waller Park exerziert, ich sage wirklich exerziert. Wir hatten sehr viele Hilfskräfte. Wir haben einen langen Vorlauf mit Stadtgrün. Der Ort Waller Park ist nicht ruhiger geworden, sondern wir hatten da auch extra Menschen, die nur darauf geachtet haben, dass unser Equipment da bleibt, wo es ist und so weiter. Also ein horrender organisatorischer Aufwand plus ein Kostenfaktor. Denn wir hätten die ganze Tonverstärkung professionell uns leihen müssen. Wir hatten uns das bei dem letzten Mal zum Teil geliehen, zum Teil angeschafft. Und dieses ganze Equipment, das nimmt ja auch viel Raum ein. Wir haben da Wagen gebaut, auf dem die Tonanlage durch die Gegend gefahren wurde. In dem Moment, als wir die Speicherbühne aufgegeben haben, die ja das Westend-Theater immer beherbergt hat seit 15 Jahren, waren unsere Lagerräume auch weg. Und wir konnten ganz viel von dem, was wir da hatten, um das jetzt mal eben hinzukriegen, besitzen wir nicht mehr, ist weg. So, das heißt, es wäre also wahnsinnig teuer geworden. Zusammen mit diesem, sagen wir mal, durchwachsenen Sommer haben wir uns entschieden, wir verfolgen die Halle und wir verfolgen die Dokumentation und das haben wir jetzt auch gemacht.
Und es gab auch Ansagen, die besagten, dass eigentlich die Lage draußen nicht unbedingt leichter zu beherrschen ist. Mhm. Also im Sinne von Corona.
Hygienekonzept
wäre nicht einfacher geworden dadurch, ne? Weil man die Leute natürlich kanalisieren muss und da weißt du immer nicht, wer vielleicht dazukommt, der nicht auf der Liste ist oder und so weiter. Also es gibt ja diverse Schwierigkeiten, die man auch noch bedenken muss und das war einfach nicht zu machen.
Also genau in so einem öffentlichen Ort eben. Ne? Also wenn man sagt, ich gehe auf eine Seebühne, natürlich kann ich das regeln. Aber wenn ich sage, ich gehe in den Waller Park oder ich gehe in einen anderen Stadtraum, was wir ja oft getan haben, dann wissen wir einfach, da brauchen wir so 15 Leute, die das Ganze drumherum einfach nur regeln. So, das war uns jetzt auch mit diesen ganzen wackeligen Geschichten. Wir wussten ja auch nicht, halten alle Projektteilnehmer wirklich durch. Wer wird vielleicht an Corona erkranken? Bei einer war es klar, sie kann jetzt nicht, dann musste jemand in Quarantäne und so weiter. Also das war ja alles nicht so einfach. Und dann haben wir gesagt, das überfordert uns jetzt. Wir machen Plan A und Plan C.
Was sehen die Menschen denn? Ist das jetzt wirklich ein Theaterstück? Ihr habt geschrieben, 10 kleine Miniaturen werden gezeigt. Ist das mit Tanz? Ist das mit Masken?
Also es ist kein Theaterstück in diesem Sinne, dass es einen dramaturgischen Bogen gibt und eine Story, die mich so versucht in den Bann zu ziehen und die ich zu Ende erzähle. So ist es nicht gebaut. Die Miniaturen sind der Lage geschuldet, der Corona-Lage. Das führt dazu, dass wir 10 unterschiedliche Herangehensweisen haben an das Thema, die stark geprägt sind von der Vorstellung der Projektteilnehmer. Und die Projektteilnehmer wurden unterstützt von anderen Künstlern. Aber wir versuchen jetzt, da wir wissen, okay, es geht doch auf eine Aufführung hin. Wir zeigen nicht nur eine Miniatur vielleicht, weil alles andere hat nicht funktioniert, geht nicht oder so. Versuchen wir das zu verbinden. Und da gibt es einen Musikerkollegen von Marc, der mit dazugekommen ist und der jetzt, also es gibt natürlich eine Anordnung der Szenen, die das Ganze noch ein bisschen griffiger macht, aber eigentlich ist es eine Perlenkette von Kleinstminiaturen mit unterschiedlichen Facetten. Und die Verbindung schafft jetzt nochmal über Objekte und über Klang und über Sound schaffen Marc und Esat.
Ja, Esat hauptsächlich am Flügel.
Esat Nashashibi.
Diversen.
Also Regie hat Astrid geführt, ne? Hauptsächlich.
Für das Gesamte stehe ich. Für einzelne Szenen haben auch diesmal andere Theaterpädagogen oder Tänzerinnen oder Maskenbauerinnen die Arbeit gemacht, die ich teilweise mache. Ich war zwar irgendwie dann doch immer wieder dabei, oder auch zwei Projektteilnehmer haben ihren eigenen Text geschrieben, haben sehr viel alleine geprobt. Und da ist es dann, muss ich locker lassen. Da habe ich nicht diesen Einflussbereich, den ich sonst habe.
Fiel dir das schwer?
Das fiel mir nicht leicht, muss ich sagen. Fiel mir gar nicht leicht. Dieses Loslassen, das war überraschend zum Teil. Zum Teil war es auch interessant und zum Teil denke ich so, ich würde da gerne noch mal reingrätschen, aber da geht es auch um Achtung gegenüber dem, was diese Teilnehmer geschaffen haben.
Kann man das auch als kleinen Verzicht ansehen?
Du verzichtest. Hätte ich jetzt so nicht empfunden. Bei mir überwiegt eher diese Überraschung, was alles jetzt geht, wenn ich mal mich ein bisschen zurückziehe.
Und Marc, und du bist wieder der Soundmensch. Was ist deine Arbeit an diesem Projekt?
Nein, ich habe auch mit Organisationen zu tun und diversen anderen Sachen. Auch mit Lichttechnik und Projektion und so weiter. Und ich habe ein paar Tracks dazu beigesteuert, ja. Und unter anderem einen, wo eine Tänzerin dazu tanzt.
Also deine eigene Musik, ne?
Ja, genau.
Marc, vielleicht kannst du den nächsten Titel ansagen.
Also wir hören jetzt Musik von Tsan Sewa und Ensemble und das Stück heißt Ki Tsandana Me Kamerav. Thank you.
Was war ein überraschendes Ende?
Ja, ich finde diese Musik von Sinti und Roma immer sehr faszinierend, weil sie immer aufnehmen, was da in der Gegend ist. Also die gibt es ja überall auf der Welt und die Musik klingt entsprechend anders. Also das klingt sehr arabisch, ist aber keine arabische Musik in dem Sinn. Und das kann man woanders genauso finden. Also die Gitanos da in Spanien klingen auch wieder total anders. Ne? Mhm.
Ja. Ja, wir haben jetzt den letzten Gesprächsblock. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich darf mich dann auch mal einbringen. Und was haben wir noch vergessen zu erzählen?
Ja. Also, worüber wir noch nicht so gesprochen haben, ist vielleicht, wie wir dieses Mal gearbeitet haben. Und wir haben nicht über die ganzen anderen Künstler oder Pädagogen gesprochen, die da mitgemacht haben. Das ist diesmal sehr, sehr anders gewesen als sonst. Und das fand ich sehr bereichernd. Nach wie vor, es ist noch sehr bereichernd. Wir konnten, weil wir noch, wir haben einen Antrag gestellt bei Take Action als ein Amateurtheater, das mit professionellen Künstlern immer wieder über punktuell gearbeitet hatte, haben wir gesagt, wir wollen das gerne jetzt zusammenfügen in dieser Zeit und haben für alle Bereiche, die sonst von uns beiden mehr oder weniger professionell dann auch abgedeckt werden, Spezialisten gefunden. Weil, sag mal, alles, was ich mit Theater mache, da ist Maskentheater wirklich eine Randerscheinung. Das habe ich gemacht, das habe ich auch ein bisschen gelernt, aber da bin ich nicht die Spezialistin. Und da konnten wir zum Beispiel die Barbara Theissen gewinnen, die in Worpswede macht die mit dem ganzen Dorf, hat die sehr viele große Maskentheaterprojekte schon gemacht, die jetzt zu dem, was die Akteure gemacht haben, wir haben zwei Szenen, in denen mit Masken gespielt wird, einmal mit Halbmasken und einmal mit so Großkopfmasken, die aus Draht gebaut sind. Da hat sie mit den Akteuren gearbeitet und den Einsatz der Maske einfach um Längen verbessert. Das hätte ich so nie können. Das ist in dem Bereich sehr gewinnbringend gewesen. Dann haben wir das im Tanz. Da hast du mit Miriam vor allem zusammengearbeitet.
Mit Miriam Rauch.
Genau, und die hat sich eben auch darauf eingelassen, dass wir gesagt haben, da gibt es auch einen Amateur, der möchte tanzen und kannst du das unterstützen? So, und diese Zusammenarbeit, das hat sich jetzt in den Filmbereich, wir haben zwei Leute dabei gehabt, die von Anfang an das dokumentarisch begleitet haben, damit wir eben am Ende auch einen Film schneiden können. Die haben ein eigenes Musikvideo gedreht und beigesteuert. Da haben dann zwei von den Akteuren, die eigentlich eine andere Szene hatten, bei ihnen wieder mitgespielt. Das heißt, die haben jetzt einen Film gedreht, was für die auch Neuland war. Oder Niki Krisch, die als Theaterpädagogin diesmal gearbeitet hat, aber eben auch mitspielt und ein eigenes Solo dann noch wieder hat. Esat Nashashibi oder mit der Musik, was wir vorhin erwähnt haben. Und Marianne Menke, die eigentlich unsere Fotodokumentarin ist, steuert aber auch eine eigene Fotoinstallation wieder bei. Also das ist sehr bunt geworden diesmal. Und ich finde, das ist also eine sehr schöne Arbeitsweise gewesen.
Das ist ja fast ein Multimedia-Projekt.
Naja, gut. Nein, also da ist ein Beamer an der Decke, das stimmt. Und ansonsten sind es eben unterschiedliche Künste, die zusammengearbeitet haben. Und das finde ich sehr schön.
Ja. Premiere dieses GenießerInnen-Abends ist am Samstag, den 12. Juni, 19 Uhr.
Genau. Und es gibt eine zweite Aufführung, die ist dann am 13. Juni um 19 Uhr. Und dann wiederholen wir das am Wochenende darauf nochmal, 19. und 20. Juni. Geht nicht alle in die Kneipe, geht erst kurz ins Theater. Wir sind jetzt so bei einer Stunde 15 Minuten ungefähr, 19 Uhr, 20.15 Uhr kann man anschließend noch was anderes machen. Und wir gehen ganz fest davon aus, dass es stattfindet, weil was sollen wir anderes tun? Und deswegen kann man auch gerne hier im Westend unter der E-Mail Reservierungen vornehmen. Wir dürfen nicht allzu viele Menschen in den Saal lassen. Sollte es nicht stattfinden, wird natürlich dann rechtzeitig wieder abgesagt.
Genau, schauen Sie auf unsere Homepage, da werden die aktuellen Anmeldemodalitäten auch vermerkt sein. Die Adresse lautet westend-bremen.de. Ja, dann erstmal ein ganz großes Dankeschön an euch beide, an Astrid Müller und Marc Pirard. Wir haben noch ein wenig Zeit für Musik. Marc, was werden wir jetzt noch hören?
Ja, wieder ein orientalisch klingendes Stück, aber von einem Franzosen. Wir haben ja unsere Beziehung zum Orient, nicht wahr? Das Stück heißt Rouge, was Rot heißt auf Deutsch, und ist von Sanseverino wieder.
Et ça devient un coup sur deux, vif ou carmin, soit vermillon, soit coquelicot, effrayant ou abricot. Le rouge n'est pas tout le temps le sang, le rouge du piment, sucre d'orge roux, ocre et sucré, apaisant et enivrant. Choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Le sang coule dans le sable et disparaît quand le pays bleu, blanc, rouge éteint sa télé. On oublie sa couleur marron foncé qu'il laisse à tout jamais. Choisis le rouge que tu préfères, rouge de couleur ou de colère, Soutine, Matisse ou bien Gauguin, Hitler, Mussolini, Pétain. Choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Choisis, choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Personne ne bouge dans un ciel bleu comme la mer rouge. Il fait trop chaud, on ne peut pas bouger, ni parler, ni penser, ni parler, ni penser, ni parler.
Das war die Sendung mit Astrid Müller und Marc Pirat. Wir haben diese Sendung vor einer Woche aufgezeichnet. Astrid Müller und Marc Pirat stellten ihr Projekt Genuss pur vor und wir gehen davon aus, dass das auch stattfinden wird. Premiere ist ja am 12. Schauen Sie auf unsere Seite und wenn Sie sich anmelden, dann am besten über die E-Mail-Adresse büro@westend-bremen.de. Ja, hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Mittwoch, den 9. Juni zwischen 20 und 21 Uhr können Sie hier eine Aufzeichnung hören, die Aufzeichnung eines Konzertes ohne Publikum. Das Quartett Wohlgemut hat in der Reihe Jazz West Konzerts gespielt und diese Aufzeichnung hören Sie am Mittwoch, den 9. Juni von 20 Uhr an. Das Ganze geht eine Stunde. Und ein weiterer Hinweis, nämlich auf den Donnerstag, den 17. Juni, und zwar in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr, eine Aufzeichnung eines Konzertes vom Rückert-Dahm-Trio, Thomas Rückert Piano, Peter Dahm Saxophon, und die haben gespielt in der Kocke auf der Insel Spiekeroog Anfang Juni, und da gibt es eine Aufzeichnung, das Programm heißt Silence of a Candle. Und am Donnerstag, den 17., ist hier auch Peter Dahm zu Gast und wird das ein bisschen vorstellen und wir werden auch über dieses Konzert sprechen. Und zum Schluss noch hier der Hinweis auf unsere aktuelle Ausstellung. Die Cartoonistin Bettina Bexte leitet zusammen mit dem Kabarettisten Nagelritz, Dirk Langer und dem Texter Manfred Becker die Satirewerkstatt hier im Westend. Bettina Bexte hat im Jahre 2017 erstmal hier ausgestellt und hat wieder eine Ausstellung hier. Und zwar sind das ihre Corona-Cartoons. Sie zeigt ein Best-of ihrer in der Pandemie entstandenen Zeichnungen. Das Ganze geht zurzeit nur online anzuschauen. Schauen Sie also auf unsere Seite, die lautet westend-bremen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Sendeverantwortlich verabschiedet sich hier Windy Jakob und dann bis zum nächsten Mal.